Yo, herzlich willkommen zu Walls Don't Lie, unserem kleinen Podcast über Graffiti, Hip-Hop und den ganzen Quatsch. Mein Name ist KG und neben mir sitzt mein Homie Carlos, a.k.a. Kid Crow. Was geht ab? Alles gut bei dir?
Ja, alles super geil. Wie geht's dir?
Bei mir auch alles bestens. Alles Boogie in the House. Zweite Folge, erster Gast. Ich bin tierisch gespannt, was da jetzt gleich passiert, denn du bist extra für uns nach Berlin gefahren Und hast Stylemaster Shaw One interviewt.
Genau.
Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier lange rumquatschen und die Leute unnötig auf die Folter spannen, starten wir einfach das Interview und hör mal rein, was der gute Shaw uns für verrückte Geschichten aus der Hauptstadt mitgebracht hat. Let's go. Walls Don't
Lie. Im Walls Don't Lie Podcast Shaw One. Ich bin mega froh, dass du da bist. Vielleicht magst du kurz dich vorstellen. Ich meine, viele werden dich kennen, nehme ich an, aber so ein paar Worte dazu. Wann hast du angefangen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich auf jeden Fall geehrt, der Erste zu sein in so einem Podcast. Ich habe das auch noch nie gemacht, das ist für mich eine Premiere. Ich bin selber gespannt. Angefangen, weiß ich gar nicht, wann man direkt, ob es einen Stichtag gibt, wann man mit Graffiti anfängt. So viele sagen, ja, ich habe Beat Street gesehen oder so, das war bei mir nicht so. Ich habe noch einmal diese Szene vor Augen, da bin ich mit meiner Mutter U-Bahn gefahren. Das muss so 86 oder so gewesen sein. Und da waren auf den U-Bahn-Sitzen halt so Kringel drauf mit Edding oder so. Also ich wusste damals nicht, dass es Edding ist. Und ich fragte meine Mutter, wer hat denn das da hingemacht? Und sie meinte, die großen Jungs.
Okay, wenn ich kurz einhaken darf, du meinst 86, U-Bahn fahren, wir sprechen von Berlin, also bist hier auch wirklich aufgewachsen in
genau.
Berlin.
Genau, also ich bin schon immer Berliner, bin in West-Berlin groß geworden Und irgendwann tauchten diese Kringel auf und ich war damals auch so ein Kind, ich bin, wenn so ein Straßenkünstler mit Kreide da gemalt hat, so, also du kennst das bestimmt, die Leute, die Regen hassen, dann bin ich auch mal als Kind stehen geblieben, eine Viertelstunde und wollte da gar nicht weg, hab geguckt, wie die da kreieren und so, es hat mich total interessiert und genauso war es mit diesen Kringeln auf den Sitzen und meine Mutter meint einfach nur, es haben die großen Jungs dahin gemacht. Und
okay, die großen Jungs, du meintest jetzt gerade auch schon, wenn du einen Straßenkünstler gesehen hast, dann war das für dich auch schon inspirierend. Kann man sagen, du warst ein künstlerisches Kind oder warst du immer schon kreativ oder kam das dann erst später?
Also ich finde, Kreativität kann man jetzt immer nicht ins Zeichnen so, mit dem Zeichnen so benennen. Aber ich war immer ein Kind, was viel gemalt hat. Ich habe gemalt wie ein Bekloppter. Ich habe Blöcke voll gemalt an so einem Wochenende. Warum, weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich so viel und gerne gezeichnet habe. Aber es hat mir scheinbar was gegeben. Ja. Und wahrscheinlich auch dahingehend meine Wahrnehmung verändert, wenn ich dann irgendwelche kreativen Menschen auf der Straße gesehen habe oder Kringel auf der U-Bahn.
Als Kind gehst du wahrscheinlich mit einer gewissen Naivität auch an die ganze Sache ran. Und wie du sagst, für dich waren es Kringel auf U-Bahn sitzen. Kannst du dich dann irgendwie dran erinnern, wann der Moment kam, wo du sagst, da waren es plötzlich keine Kringel mehr? Also wo du sagst, ah, okay, das ist ja irgendwie ein Code vielleicht, irgendwas wie eine Geheimsprache. Oder wann kam dieser Moment, dieser Aha-Moment, wo du sagst, oh, das ist ja mehr als nur ein Kringel?
Also ich bin als Kind halt häufig natürlich an meiner U-Bahn-Station ausgestiegen und habe irgendwann gesehen, okay, da sind diese gemalten Sachen, die auch nicht wirklich Kringel sind, sondern manchmal auch Ecken drin haben. Und dann habe ich schon irgendwie wahrgenommen, das sind Buchstaben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oder dann hatte ich es mal gesehen, genau, die hatten alles wieder überstrichen. Und dann waren da wieder Kringel dran, die so ähnlich aussahen. Das musste der gleiche Typ gewesen sein, der gleiche große Junge. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich würde gern wissen,
wer der... Das wäre nicht geil, wenn du wüsstest.
Ja, ich würde ihm auch gerne noch mal die Hand schütteln. Ja. keine Ahnung. Aber dann habe ich so gemerkt, okay, das ist ein Phänomen, das gibt's hier. Leute malen auf die Straße ihre Namen hin oder so. Ja?
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, also du sprichst jetzt gerade von einer konkreten U-Bahn-Station. Das war West-Berlin und vor der Wende, richtig?
Ja.
Okay, würdest du sagen, dass das Phänomen schon sehr ausgeprägt war in West-Berlin? Also jetzt war es überall sichtbar oder war das, sag ich mal, eher isoliert an bestimmten, wie du sagst, Stationen oder in bestimmten Vierteln dann stärker vertreten oder war das schon, sagen wir mal, ein All-City-Phänomen?
Schwer zu sagen, weil ich halt ein Kind war und nicht in All-City unterwegs war, aber es tauchte hier und da mal auf und es war auch für mich irgendwann normal, dass Berlin halt eine Stadt ist, die sowas hat. Und dann habe ich es irgendwann im Urlaub auch mal in anderen Städten gesehen und 1989, 90 ging das dann richtig los. Also dann bin ich, da war ich in der 6. Klasse, kam das dann auch, dass ein Freund zu mir gesagt hat, irgendwie, hey, yo, lass mal taken gehen. Und ich so, what? Taken? Was meinst du denn? Okay. Ja, ich nehme Edding und malen irgendwo hin und so. Und, ja, und dann haben wir erstmal die ersten Spielplätze. Ich hoffe, das ist jetzt verjährt. Haben wir dann erstmal mit Edding uns besorgt, wirklich auch noch gekauft, glaube ich. Und haben dann Spielplätze unsicher gemacht und haben dann irgendwas irgendwo hingeschrieben. Ja, also Jungstreich kann man so sagen oder okay. Kindlicher Streich. Und dann haben mich aber irgendwann Leute angesprochen, nein, du musst es so und so machen und jeder hat ja so Namen und so und ich, okay. Ja.
Wenn ich da auch nochmal ganz kurz nachfragen darf, du sprichst jetzt quasi von, ich nehme an, Schulkamerad, Klassenkamerad, der hat dich dann eben animiert zu sagen, hey, lass uns taken gehen oder tacken gehen. Und so wie du es jetzt auch darstellst, wahrscheinlich war der jetzt auch noch nicht sophisticated und wusste genau, um was es da geht.
Nein, der hat es wahrscheinlich von irgendeinem 13-Jährigen gehört und hat gedacht, yo, ich bin, weiß alles darüber. Nein, aber der hat es dann mir so gesagt und so fand das seinen Weg zu mir
okay.
über Umwege.
Was war das jetzt für ein Jahr, was würdest du sagen? Wann ging das los, dass du so diese ersten unbedarften Versuche unternommen hast?
89, 90.
Und gab es dann in der Folge einen Moment, wo du sagst, da war sozusagen diese Philosophie schon da, zu sagen, ich habe einen Namen, ich muss mir einen Namen irgendwie zulegen, ich muss hier Style-Writing machen und an Style feilen. Also das, ich nehme an, es hat ein bisschen gedauert, bis du dann diese Philosophie verstanden hast.
Ja, für mich war es erstmal so, ein Moment noch, der mir die Augen geöffnet hat, wo ich jetzt auch nicht ganz genau weiß, welches Jahr das war, war aber, dass bei mir in der Nähe, wo ich gewohnt habe, die weltbekannte T2B-Crew, Try to Bust, eine Wand gemalt hat für so einen Dönerladen.
Mhm, okay.
Und ich stehe davor und denke mir, what? Das ist ja das, was sie bei diesem Beat Street gemacht haben. Das ist ja irre.
Und du hast sie dabei gesehen, als sie es gemalt
ich
haben?
Ich bin da live hingekommen, habe das da gesehen und hatte auch schon gehört, dass in einem Jugendzentrum um die Ecke auch total viel Writer abhängen. Also so Leute, also große Jungs, die das
auch machen. Die großen Jungs, die Kringel machen.
Und das war dann schon Anfang der 90er Jahre. Aber das war so ein Ding, wo ich vor diesem Bild von der T2B-Crew stand und dachte so, boah.
Kannst du dich noch ans Motiv erinnern? Was haben die da gemalt?
Oder? Die haben, und ich finde es bis heute richtig gut, die haben einen Auftrag für einen Dönerladen gemacht, aber die haben total viel ihre eigenen Namen dahin gesprüht und einen Dönerverkäufer, glaube ich. Ich habe auch schon recherchiert, ob ich das Bild nochmal sehe. Habe ich bisher nicht.
Okay.
Ich glaube, ich werde ein paar Leute persönlich anschreiben, ob die noch ein Foto davon haben. Einfach, um auch zu sehen, wie ich es heute wahrnehme.
Wir versuchen uns das jetzt nochmal vorzustellen. Du läufst dahin, siehst irgendwie ein paar große Jungs sprühen. Hast du die Zeit genommen, da auch zu beobachten, wie machen die das, was nehmen die da für Sprühköpfe oder war das eher so, hat mich geflasht, aber ich musste dann irgendwie gleich wieder weiterlaufen, weil ich wollte jetzt auch gar keine Aufmerksamkeit erregen.
Ich musste da gleich wieder weiterlaufen und wollte auch keine Aufmerksamkeit erregen, es war auch eine andere Zeit in Berlin, muss man sagen. Aber da war das auch nicht so, dass jemand gesagt hätte, komm mal her, ich erkläre es dir super, ich erkläre dir, wie teuer die Dose ist, was für Sprühaufsätze es gibt und so, nee.
Okay, ja, ist cool, dass du das gerade erwähnst, weil ich glaube, das können sich wahrscheinlich Jüngere heutzutage kaum vorstellen, dass es mal Zeiten gab, wo du halt Informationen hinsichtlich Material, Style, Philosophie nicht sozusagen auf dem Silbertablett per YouTube geliefert bekommen hast, sondern du musstest dieses wahrscheinlich über irgendwelche Umwege besorgen. Vor allem die Oldschool oder so sagen wir mal, die großen Jungs waren da wahrscheinlich eher restriktiv mit ihren Informationen. Gab es dann irgendwann einen Moment, wo du sagst, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, da gibt es jemanden, der gibt mir richtig Knowledge, so, also das ist ein Mentor.
Nein, es gab nochmal diesen besagten Schulfreund, mit dem ich auch Spielplatzhäuser auseinandergenommen habe. Der ist dann auf eine andere Schule gekommen und der hatte dann noch mehr Kontakt zu Sprühern und dann habe ich nochmal noch mehr mitbekommen, was so abgeht. Aber es gab nie eine Person, die mich an die Hand genommen hat oder gesagt hat, jo, was du im Ansatz machst, geht so. Ich könnte dir noch mehr erklären oder so. Sowas gab es nicht. Ich habe mich sehr viel inspirieren lassen und habe das auch sehr genossen, Bilder anzugucken, die dann schon da waren. Für mich war dann am Anfang erstmal so, boah, Hauptsache man kann es nicht lesen mäßig.
Standard.
Ja. Viele Pfeile ist interessanter als wenig Pfeile und so weiter. Und die Farben überhaupt, ja. Und das war dann so das, was mich so mitgenommen hat. Und dann habe ich zufällig, war ich in der Buchhandlung und da gab es dieses Buch mit den New Yorker U-Bahn. Das heißt wahrscheinlich Subway Art.
Irgendwo schon mal gehört.
Und das habe ich mir dann gekauft und das hat mich dann total in den Bann gezogen.
Wir sind immer noch vor 93, richtig?
Ja.
Ich versuche mich da nochmal besser reinzufühlen. Also du wächst jetzt quasi in Berlin auf, hast da schon so deine ersten Inputs bekommen, eben durch einen Klassenkameraden, hast schon ein bisschen getaggt.
Mhm.
Noch ohne Konzept, sagen wir mal so. Du hast schon ein paar Vorbilder, in Anführungszeichen, ein paar Einflüsse gehabt, wo du sagst, oh geil, das sieht mega aus, pusht mich, habe ich Bock, das auch zu machen. Was hast du mit den Einflüssen gemacht? Hast du dann direkt losgezeichnet? Hast du dir ein Blackbook gekauft? Hast du gezeichnet? Bist du direkt an die Wand gegangen? Wie muss man sich das vorstellen? Hat man da, also was konntest du aus dieser Inspiration machen? Hattest du da ein Ventil dafür?
Ich hab die Bilder, also auch wenn mir jemand Fotos gezeigt hat, das war zum Beispiel auch so ein Ding, was früher viel gemacht wurde, die Leute sind irgendwo hingefahren, haben Bild fotografiert. Heute machen das kaum noch Leute. Und ich hab mir die Bilder so gerne angeguckt und ich habe dann so mir das für mich Beste rausgesogen. Also das O muss nicht immer ein O sein, es kann auch mein Gesicht sein oder so. Man kann machen, was man will im Prinzip, aber irgendwie muss das Ganze eine Stabilität haben und ein Konzept. Und ich habe gezeichnet wie ein Irrer und irgendwann war der Tag, an dem ich mit dem besagten Freund sogar nach Schlachtensee gefahren bin, weil er kannte den Laden und habe da Dosen gekauft. Es war eine Silber und eine Rot, weil Silber und Rot hat man am meisten gesehen in der Stadt, ne? Also da war noch Hitzerot-Zeit.
Hitzerot.
Richtig. Also die Farbe leuchtet immer.
Ja.
Ich leuchte auch heute noch, habe ich das Gefühl. Ja, und dann ging es an so ein Jugendfreizeitzentrum, wo damals schon Pieces waren und ich dann erstmal zwei frische Buchstaben gemalt habe, von denen ich nie ein Foto gemacht habe.
Jetzt hast du, glaube ich, einen super wichtigen Aspekt angesprochen und zwar, du bist ein Anfänger. Du hast eigentlich noch überhaupt keine Peilung und du musst ja irgendwo ja deine Tools kriegen.
Ja.
Jetzt warst du in Schlachtensee in einem Laden. War es ein Hip-Hop-Graffiti-Laden oder war das so ein Farbenladen?
Nee, das war ein Farbenverteilungstechnikladen. Also das war wirklich ein Malerbedarfsladen.
Okay.
Der wusste, womit er Geld macht. Der hat schon gemerkt, so okay, die 90er bringen hier einiges, also diese Dosen.
Und dann bist du quasi mit diesen zwei Dosen, bist du jetzt an eine Wand gegangen, das war irgendwie an einem Jugendheim oder Jugendhaus. Ja. Ich nehme an, war das eine Hall of Fame schon oder war das so geduldet?
Das war so geduldet, ja.
Okay, musstest du dann da über irgendwas drüber malen oder war das dann…
Ich denke, ich habe über was drüber gemalt.
Hat aber keine Konsequenzen gehabt?
Nein.
Okay.
Ich mach's mal so, ja. Ich habe über jemand Bestimmtes gemalt, mit dem ich richtig cool bin jetzt.
Mhm.
Ich habe mich dafür auch entschuldigt.
Dann ist
der so. Wusste überhaupt nicht, wovon ich rede. Der kannte selbst sein eigenes Bild nicht mehr, aber war mir wichtig.
Okay, das heißt, du hattest schon so ein bisschen, kann man sagen, es gab so einen Spielplatz, wo du dich ausprobieren konntest oder war das jetzt was Besonderes, dass es diese Wand gab? Gab es mehr Freiflächen schon damals? Wie war das damals in Berlin?
Okay, es war jetzt nach der Wende, aber in Berlin gab es halt die Mauer.
Ja.
Da gab es unheimlich viel Fläche. Es gab einige Stellen, wo man das machen konnte, erlaubt machen konnte.
Mhm.
Und die waren dann auch Punkte, wo viele Leute hingegangen sind, um zu malen.
Okay, dann nehme ich an, dass der Verdrängungskampf an solchen Wänden nicht klein war. Also es gab wahrscheinlich auch eine Hackordnung, wer wo malen darf. Und
nee, generell war es auch so eine Zeit, wo viel aus den USA rüberschwappte, also an Gewalt. Da muss ich echt sagen, da gab es noch richtige Gangs in Berlin, die auch wirklich zu ihrer Gruppe standen. Die waren eine Gang und wenn einer von denen Beef hatte, so, dann ist die ganze Truppe zu der Schule vom anderen und hat dem erstmal so lange auf die gleiche Stelle gehauen, bis was rauskam. Also es war wirklich nicht witzig und das ging auch ins Graffiti über.
Mhm.
Ja, also wenn da über den Falschen gemalt wurde, dann konnte das böse Konsequenzen haben. Es konnte aber auch böse Konsequenzen haben, am falschen Ort zur falschen Zeit zu sein, weil gerade da jemand anders kam, der Dosen braucht.
Ja.
Das war gar nicht so witzig.
Ich meine, du sprichst gerade jetzt eben auch dieses Gewaltproblem an. Da gibt es ja diverse historische Berichte von Früh-90ern, dass irgendwie Berliner Writer da durch Deutschland tingeln und Jams übernehmen und richtig Randale machen. War dann trotzdem so der ein oder andere von den Oldschoolern oder, sag ich mal, großen Jungs, wo du das Gefühl hattest, der hatte trotzdem so ein bisschen ein Herz für die Jüngeren oder hat da als Mentor auch eine Rolle gespielt?
Ja, ich selber bin dann über Umwege und ich war eigentlich schon viel zu cool für die Nummer, ja. Also bin ich dann zu einem Workshop gegangen, Workshop gab es früher öfter, ja. Da wurde gesagt, Hip-Hop ist ja eigentlich eine gute Alternative für die Kids. Dann kommen die nicht auf so blöde Ideen. Es ist besser, wenn sie tanzen, rappen, sprühen und kreativ sind.
Total als präventiv.
Ja, ich glaube nicht, dass ich der Kriminellste geworden wäre. Wobei Graffiti auch ein Stück weit immer so dieses Ding beinhaltet, Kriminalität oder machen, was andere nicht unbedingt wollen. Kommen wir später vielleicht zu. Aber ich bin dann Nutznießer von so einem Workshop gewesen. Und dann war ich in einem Workshop und den hat York und Inka gemacht. Ich hatte schon Ahnung vom Sprühen, vom Malen, was geht, was wie aussehen kann. Aber das war dann so die ersten Momente, wo ich Style gespürt habe. Also wo ich wirklich so, okay, das ist schwer zu beschreiben, muss ich sagen. Also das ist so ein, es war auch innen drin ein Gefühl, wie in so einem Film, wo der Typ dann so die letzte Info kriegt und dann so, jetzt macht alles einen Sinn.
Geiler Moment, den du gerade beschreibst. Ich hatte sowas Ähnliches auch. Aber wie war der Workshop so? Kannst du dich noch daran erinnern, wo der überhaupt war? Also war das in einem Jugendhaus oder?
Das war in so einem Jugendhaus und ich mochte die Dinger eigentlich nicht. Jugendhaus war für mich immer so irgendwie so Abriss, ey, weiß ich nicht. Aber die haben das mit so einem guten Spirit gefüllt einfach. Die haben da authentisch sich hingesetzt und gesagt, das ist gut, mach mal anders, mach mal keinen Scheiß, so. Und wahrscheinlich war es die Ehrlichkeit, die da so gut ankam.
Du sprichst jetzt von sehr authentischen Workshop-Leitern. Klar, ich meine, York und Inka waren wahrscheinlich damals schon Größen. Wusstest du schon, wer das ist damals? Also war das für dich schon klar, dass das einfach hier krasse Styler sind? Oder hast du es dann während des Workshops bemerkt, boah, da kommt irgendwie eine Power rüber, weil die halt einfach das so transportieren können?
Erstmal, ja, ich wusste, wer die waren.
Mhm.
Bei Inka mehr als bei York, muss ich sagen. Lag aber wahrscheinlich daran, dass der Name Inka einprägsamer für mich war.
Mhm.
Fakt war, man hat sehr schnell gespürt, dass die wissen, wovon sie reden.
Okay.
Wenn sie von Proportionen und so reden.
Und ihr musstet euch dann damals im Workshop schon irgendwie Namen zulegen? Oder wie lief das ab? Oder ging es nur darum, wie man eine Dose einsetzt?
Da haben wir nicht mal gesprüht, glaube ich. Dafür war die Kohle nicht da in Berlin.
Also ein Zeichenworkshop.
Das war ein Zeichenworkshop. Also da würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die einen Kunstworkshop gemacht haben. Und da einfach nur Graffiti betrieben haben. Keine Ahnung.
Ja, aber es klingt auf jeden Fall ziemlich geil, wenn du sagen kannst, Inka hat dich ja schon tatsächlich, wie du sagst, so weit geprägt, dass es für dich danach irgendwie alles mehr Sinn ergeben hat.
Er hat nicht nur diesen Workshop gegeben, es war ja dann auch so, dass die ihre Blackbooks mitgebracht haben.
Mhm.
Und dann macht man so ein Blackbook auf und dann sieht man Namen, Scheck, Odem, Voss, Delta aus Amsterdam oder so. Mhm. Irre. So. Und dann merkst du, okay, dass selbst wenn ich Sachen aus einem Magazin sehe, aus Holland oder Dänemark, das ist gar nicht so weit weg. Die Szene, da gibt es eine Szene, die sind alle zusammen so. Fand ich irre gut.
Das klingt auf jeden Fall mega spannend. Jetzt nach dieser Workshop-Erfahrung muss es ja dann einen Moment gegeben haben, wo du gesagt hast, okay, ich muss mir jetzt irgendwie einen Tag zulegen, ich will auch eine Identität mir aufbauen, Style entwickeln. Wie lange hat es dann noch gedauert oder wann kam Shaw das erste Mal ins Spiel?
Da war dann Shaw schon geboren, auch es war auch, glaube ich, eine recht schnelle Geburt, unkompliziert. Ich lag da nicht lange in den Venen mit sozusagen. Ich einfach, welche Buchstaben finde ich cool? Zack, hintereinander. Und dann war das Ding da. Es hat für mich halbwegs Sinn ergeben. Später sollte der Name noch mehr Impact auf mich haben, als ich dachte, so, weil ich mich einfach irre damit identifiziert habe nach einer gewissen Zeit. Ja. Aber in der Zeit, ja, wurde Shaw geboren. Und habe ich dann auch angefangen, nur noch diesen Namen zu machen.
Für mich auf jeden Fall unique. Also auch die Buchstabenfolge mit dem H, A, W, also diesen Buchstaben, die auf zwei Säulen stehen zwar und am Anfang des S, finde ich schon speziell. Also ich habe ja selber ein W im Namen am Ende und manchmal verfluche ich das auch.
Da bin ich übrigens sehr gespannt, ja. Also wenn wir unsere Sketche austauschen, wie du mit dem W umgehst und wie ich es mache, im Moment ein bisschen bin ich satt, mein W am Ende. Aber das gehört auch dazu.
Ich glaube auch, ja.
Mal satt zu sein. Und
vor allem hast du ja auch einen runden Buchstaben am Anfang und dann eben das W am Ende. Also für mich immer wieder aufs Neue dann ja, eine Herausforderung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal male ich andere Namen fast lieber als meinen eigenen Namen. Aber gut, so ist es mal. Also das heißt, du hast dir den Namen zugelegt und ja klar, dann ging es wahrscheinlich daran, den Namen auch irgendwie in die Breite zu bringen. Wie sah das genau aus? Warst du eher so der Streetbombing-Typ? Hast du viel getaggt? Waren dir schon immer die großen Produktionen wichtig?
Ich habe dann über einen Freund jemand anders kennengelernt und bin dann auch zu dem in die Crew gekommen. Und das war dann so das Ding, dass ich dann richtig in der Szene war. Also ich glaube, hätte mich die Polizei dann verhaftet, die hätten dann gesagt, der ist der Szene angehörig, der hat zu Hause Büchsen und vollgemalte Blätter. Der ist so. Mhm. Und dann ging es so los mit rausgehen und alles auch mal so ausprobieren. Streetbombing, Tags machen. Dann ging es auch los mit so Trains machen. Da war ich nie besonders groß drin. Ich würde sie heute, glaube ich, auch keinem mehr zeigen. Gehört aber dazu, muss man auch probiert haben. Ganz klar. So. Auch heute noch sage ich, Taggen ist ein klarer Bestandteil so von Graffiti und auch Illegalität, meiner Meinung nach. Mhm. Aber das war halt zu der Zeit, wie ein Jugendlicher, alles ausprobieren. Ja? Erstmal gucken und dann so. Für mich hat sich da rausgestellt, so ich bin eher der Typ so, ich finde auch an der Line so cooler, wenn es bunte Pieces sind, mit mehr Aufwand, wo man mehr zeigt, was man kann. Und ich glaube, man gibt der Welt auch ein bisschen mehr mit so einem bunten, coolen Piece. Als mit so einem schnellen, ausstraffierten Bombing oder so. Mhm. Ich habe ein Herz für Tags, Throw-Ups und so. Finde ich richtig cool, wenn Leute da auch richtig viel reinbuttern so und coole Sachen machen. Aber es ist halt nicht so mein Ding. Und fand da mal die aufwendigen Sachen besser. Und habe das dann auch weiterverfolgt.
Also du würdest jetzt schon sagen, du hast alles mal getestet, hast alle Felder mal so ein bisschen abgedeckt, aber dann war es relativ schnell klar, du bist der Guy, der halt seine Wild Styles pusht und eher auf Wände malt, oder? Kann man das so sagen?
Ich sag's ganz klar, wie es ist, ich hatte auch keinen Bock auf dieses super aufregende Leben dauernd wegzurennen. Ja. Ich bin auch illegal malen gegangen, einfach weil es auch eine Zeit war. Es war nach der Wende. Der Osten wurde gerade erkundet und die Writer waren im Prinzip, meiner Meinung nach, also so würde ich es jetzt wiedergeben, die ersten, die rüber in Osten sind, nach Ost-Berlin. Und ich habe da Stories gehört, da haben Leute am helllichten Tag gemalt und die Leute wussten damit gar nichts anzufangen und haben die machen lassen. Ja, immer Kunst, so. Und auch diese ganzen Bezirke da zu entdecken und sah alles ganz anders aus und so. Eine super spannende, aufregende Zeit, die auch so einen Entdeckergeist hatte. Mhm. Und das alles noch und dann mit meinem Graffiti dazu, mit teilweise diesem Gefühl, mir gehört so ein bisschen die Stadt, so ein jugendlicher Leichtsinn, war das für mich oder ist es für mich heute noch eine ganz besondere Zeit.
Warst du damals so ein Einzelgänger oder hattest du dann schon, sag ich mal, deine Crew oder irgendwie so einen Verbund an Sprühern, mit denen du halt viel gemacht hast? Du hattest ja ganz am Anfang mal von einem Klassenkameraden gesprochen. Hat der da noch eine Rolle gespielt?
Nee, der war dann auf einer anderen Schule. Man hat sich aus den Augen verloren. Der hat dann auch nichts mehr mit Sprühen zu tun gehabt. Ich war dann mit dieser besagten Crew unterwegs. Aber das war selber auch noch in der Zeit, wo man selber sehr aufgeschaut hat zu anderen. Mhm. Ja. Es stärkt natürlich, in einer Crew zu sein, in einer Peer-Group, wenn du so willst, mit Leuten, die das Gleiche ungefähr wollen. Aber kann sich auch viel schnell erledigen in diesem Alter einfach. Und ich glaube, von dieser Crew malt nur noch einer, mit dem ich auch noch Kontakt habe.
Ist das ein Name, den man auch kennt oder würdest du sagen?
Switch 78.
Okay.
Cooler Typ, auf jeden Fall. So, mit dem habe ich richtig viel Zeit verbracht und auch das eine oder andere Abenteuer. So Abenteuer, wo man sich so dann doch denkt, irgendwann mit 21, Alter, ich habe hier schon Sachen erlebt, das gibt's gar nicht.
Geil. Ja, cool. Dann ging es ja irgendwie weiter für dich. Also du hast dann deine ersten Schritte gemacht, so wurdest wahrscheinlich auch, nehme ich an, schnell besser und hast dann schon dann deinem Style feilen können. Wir sind wahrscheinlich jetzt so immer noch Mitte der 90er Jahre, nehme ich an. Gab es dann da irgendwann einen Moment, wo du gemerkt hast, so die Oldschool, so diese großen Jungs mit den Kringeln, Aber mittlerweile wusstest du natürlich wahrscheinlich schon genau, wer ist und wer was macht und wer die Checker sind so. Gab es dann einen Moment, wo du gemerkt hast, so, die nehmen mich ja wahr irgendwie, die wissen so, ey, da kommt einer hoch und der hat irgendwie einen soliden Style, da öffnet sich so ein Spalt in der Tür. Gab es dann einen Moment, den du festmachen kannst?
Kein Moment, an den ich mich erinnere in dem Sinne, dass jemand dann so an der Hall of Fame oder so gesagt hat, yo, coole Sachen, die du machst. Also nicht jetzt in dieser Zeit, da war ich auch noch, glaube ich, war das qualitativ auch noch nicht so auf dem Ding, dass man gesagt hat, boah, der reißt da was. Noch nicht. Aber ich habe ja stetig mein Ding weitergemacht und ich habe zu der Zeit auch noch gar nicht so diesen Trichter gehabt irgendwie, ich will meinen Style entwickeln, ich habe es einfach gemacht. Ich habe es einfach gemacht und ich habe später dann, und das war für mich ein großes Kompliment, hat wirklich ein bekannter Sprüher zu mir gesagt, so, aber man hat ziemlich früh gesehen, dass du dein Style hast, deine Linie so. Das war für mich ein übelstes Kompliment.
Kannst du dich noch daran erinnern, wer das war?
Kakao.
Okay, das ist ja auch kein Unbekannter.
Überhaupt nicht.
Also es hat dann wahrscheinlich immer noch ein paar Jährchen gedauert, bis du dann in, sag ich mal, so eine Liga aufgestiegen bist, wo man sagt, man begegnet sich auf Augenhöhe. Oder würdest du sagen, das war vielleicht nie der Fall, weil es bestimmte Leute gibt, die einem nicht auf Augenhöhe begegnen wollen? Also wie war das so in Berlin?
Es war für mich so ein bisschen die Grundausbildung bei der Fremdenlegion. So stelle ich es mir ein bisschen vor. Also,
jetzt bin ich gespannt.
Ich bin an eine Schule gekommen und da war Kakao auch drauf. Und irgendwann wurden wir über einen anderen Kumpel auch noch vorgestellt und so und haben festgestellt, okay, wir wohnen um die Ecke und so und ja, cool und so. Und irgendwie sind wir dann auch malen gegangen und so und immer öfter und haben uns auch auf einer persönlichen Ebene echt gut verstanden. Und der Mann ist eine Maschine, was Produktion angeht, das ist irre. Und der hat mich so ein bisschen, muss ich echt sagen, an die Hand genommen und mir so Sachen beigebracht, so, oh, schau, wann wollen wir uns morgen treffen? Ich so, ja, am Wochenende malen gehen, sagen wir um 12 oder so. Aber schau, wenn wir uns um 9 treffen, haben wir viel mehr Zeit und können mehr malen.
Okay, das klingt nach deutscher Arbeitsmoral.
Ja, der ist überhaupt nicht so, aber also du meinst von diesem ab 9 Uhr und so, ne? Ja, er meinte genau. Einfach so, pass mal auf, wenn wir uns früher treffen, können wir mehr machen.
Okay.
Und dann habe ich wirklich mit meinem kleinen Trolley mit Dosen drin und einer Leiter unterm Arm, bin ich mit dem da durch die Stadt morgens und wir haben richtig lange Wände gemalt. Und was ich halt mitgenommen habe, ist so, stehst du früher auf, kannst du mehr schaffen.
Sehr, sehr geil, dass du das gerade ansprichst, weil tatsächlich für mich das schon auch ein super wichtiger Moment einfach ist, dass man jemanden findet, der so eine gewisse Form von Workflow teilt oder wo man sagt so, okay, ist eine ähnliche Philosophie zu arbeiten, ja. Ein ähnlicher Anspruch vielleicht auch, wie dann am Ende eine Wand aussehen soll. Und das hat dich wahrscheinlich dann auch massiv weitergebracht, nehme ich an. Wie viele Jahre ging das dann so? Habt ihr dann viel miteinander gemacht?
Nee, dadurch, dass wir Nachbarn waren, haben wir eigentlich uns, ich würde fast sagen, jeden Tag gesehen, gefühlt auf jeden Fall. Und der hat mich natürlich auch Leuten vorgestellt. Und ich habe dadurch auch nochmal begriffen, das, was wir hier machen, kannst du entweder so handhaben, dass du es wie so ein Jugendlicher machst, immer mal wieder. Oder dass du es quasi machst wie ein Künstler. Und ein Künstler muss produzieren. Und ich habe in der Zeit richtig viel gelernt, muss ich sagen. Ich bin ihm dankbar dafür auch. Auch in anderen Belangen. Also da ging es dann zum Beispiel drum, das war nicht die Zeit des Internets, wo man selber seine Bilder irgendwo in Social Media hochgeladen hat, sondern die Bilder wurden dosiert an Magazine gegeben. Und der meinte, schau, pass mal auf, ich würde die Bilder jetzt nicht irgendwie in der Welt verteilen. Ich würde die wirklich dem und dem geben. So.
Das klingt schon ein bisschen nach Marketingkonzept, wenn ich ehrlich bin.
Das klingt nach Marketingkonzept, hat aber auch viel mit Selbstwertschätzung zu tun.
Absolut. Kannst du es festmachen, welche Jahre das etwa waren?
Wo? Das war 99.
Okay.
2000 so.
Okay. Vielleicht noch ein Aspekt, den ich jetzt nicht unwichtig finde. Du sprichst jetzt gerade auch davon, es gab ja jetzt nicht Plattformen, wo man sich darstellen konnte oder so. Es waren halt vielleicht ein paar Magazine, die es ja damals schon gab. Ich denke jetzt an die Backjumps auch als wichtiges Magazin hier in Berlin. Ich weiß nicht, Overkill gab es damals ja auch schon.
Ja,
gab es auch sowas wie Hip-Hop-Jams oder so ein Writer's Corner? Gab es da was, wo man sagt, da hat man sich irgendwie blicken lassen, da hat man so ein bisschen gezeigt, was man so macht, hat die Blackbooks kursieren lassen? Ich denke da an die Szene in Star Wars auch mit dem berühmten Writer's Corner in der New Yorker U-Bahn, wo dann auch reingetaggt wurde und so. Also gab es da so Begegnungsorte oder war das schon zu spät quasi? War das dann in der Historie von Berlin auch schon ein späterer Zeitpunkt?
Also klar war immer, wenn du in so einem Laden bist, wo Dosen verkauft werden, dann trifft man eigentlich immer jemanden. Aber so an einen Corner gegangen bin ich in den 90ern tatsächlich mit besagten Kumpel Switch. Ja?
Wo war der Corner?
Das war an der Friedrichstraße tatsächlich.
Okay. Der
war die, aber so die letzten ja, Atemzüge der Friedrichstraße, möchte ich sagen. Also die Friedrichstraße hatte ganz andere Zeiten mit ganz anderen Leuten und ganz anderen Aktionen so.
Es war wahrscheinlich auch nicht mehr die Zeit es war jetzt nicht mehr diese unbefleckte Zeit, wahrscheinlich der ersten Jahre oder die Wendejahre waren wahrscheinlich eine ganz andere Dimension. Wie sieht es mit Hip-Hop aus? War Hip-Hop-Musik für dich was dich begleitet hat? Hat es auch für dich irgendwie eine Connection einfach zu deiner Graffiti-Karriere?
Also Musik beeinflusst mich total. Ich kann mir, wenn ich mir jetzt irgendwelche Filmmusik anmache, mich fühlen wie ein Held. Und ich kann mich aber auch fühlen wie der übelste Berserker, wenn ich mir irgendwelche Public Enemy-Sachen anmache. Das beeinflusst mich total. Und es war auch schon immer so. Und ich habe das auch für mich genutzt. Bands oder Hip-Hop-Bands, die mich ein Leben lang begleiten, sowas wie Tribe Called Quest zum Beispiel. Mhm. Also was so ein bisschen mehr conscious ist, als es heutzutage irgendwelcher Trap-Rap ist. So.
Interessant, dass du genau das jetzt sagst, weil so dieser Hip-Hop, den du jetzt gerade ansprichst, ich würde ihn tatsächlich auch mit deinem Style verbinden. Also hätte ich deinen Style beschreiben müssen?
Ihr könnt's nicht sehen, aber mir kommen Freudentränen, ja, nein. Aber es ist nämlich so, ich habe mir irgendwann gedacht, für mich ist es beim Malen eigentlich das höchste Ding, wenn jemand sieht, oder wenn jemand die Musik hört, wenn er mein Piece anguckt. Das ist eigentlich so das Ding. Das ist ein großer Ausdruck. Wenn die Form der Buchstaben oder des Bildes, es kann ja auch ein Foto sein, ist ja egal, dann einen dazu bringen, noch über einen anderen Kanal was wahrzunehmen, sozusagen. So. Oder die Absicht meines Pieces oder mich wahrzunehmen. Ich glaube, es geht darum, um mich.
Du sprichst, glaube ich, gerade auch was an, was für mich lange Zeit nicht so beschreiben war. Ich habe da Schwierigkeiten gehabt, Worte dafür zu finden. Mittlerweile würde ich sagen, das trifft es am besten, wenn man von Intuition spricht. Also man sagt, irgendwann verlässt man ja so diesen Bereich, wo man wirklich wissentlich Dinge tut, wenn man stylt oder irgendwie mit Buchstaben arbeitet.
Definitiv.
Und diese Intuition kannst du, glaube ich, sehr gut mit Musik verknüpfen. Also das ist was so Hand in Hand gehen kann, weil Musik ja auch für jeden eine andere Assoziationskette auslöst. Und ich nehme an, dass jetzt vielleicht für dich jetzt ein Tribe Called Quest Song da bestimmte Impulse halt auslöst, die deine Intuition beflügelt oder dein Flow beflügelt, wie auch immer das man das dann nennen mag.
Ich weiß nicht, was es an zum Beispiel Tribe Called Quest ist, aber ich glaube, es ist die Zeit, es ist was die verkörpern und auch verkörpern wollen und auch in ihren Liedern so ein bisschen beschreiben, was ja eigentlich viele junge Männer-Themen sind, so.
Mhm.
Diese Art Flow, diese Geschmeidigkeit, die teilweise haben, es würde mich freuen, wenn jemand die in meinen Bildern sieht oder wenn ich es schaffe, mit Linien das auszudrücken, würde ich Speed Metal hören, würden meine Bilder wahrscheinlich ganz anders aussehen.
Das wäre zumindest dann ein harter Bruch. So. Nochmal auf das Thema Hip-Hop zurückzukommen. Also Deutschrap und Berlin ist ja schon, kann man sagen, miteinander untrennbar verbunden. Jetzt sicherlich in einer anderen Art und Weise, wie es in den 90ern noch war. Wie sieht es denn aus mit diesen frühen Hip-Hop-Formen in Deutschland, so mit 90er, Advanced Chemistry, Stieber Twins, Cora E, wie sie alle hießen, Stuttgart, was gab es noch? Ich glaube Dortmund, Too Strong, wie auch immer. War das für dich irgendwie präsent oder sagst du, ja, hat mich nicht so tangiert?
Ein Kumpel hatte mir damals tatsächlich von Advanced Chemistry so eine Single ausgeliehen, als CD. Ja,
wahrscheinlich die Fremd im eigenen Land.
Genau, Fremd im eigenen Land. Und das geht ja, glaube ich, auch so los mit Nachrichten von RTL oder so.
Spiegel TV.
War Spiegel TV. Stimmt, man hört noch dieses
dum, 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 dum,
genau.
Dum, dum, dum.
Und es es war ja einhergehend mit diesen Ausbrüchen in Rostock, in Hoyerswerda und so, die wir auch in der Schule dann auch überall immer behandelt haben. Und ich merke, dass da, ohne dass ich jetzt die Musik nicht unbedingt gut finde, aber ich fand es aufregend, dass die über etwas singen und da eine Meinung zu haben. Mhm. Das fand ich schon so irgendwie so okay. War nicht so mein Film, die Musik, so mein Ding, aber fand's cool, so irgendwie, hey, da drückt sich jemand aus. Und dann kommt Cora E. mit Schlüsselkind. Und ich war auch so ein Schlüsselkind. Also ich habe mich da relativ wiedergefunden in diesem Sachverhalt, so Schlüsselkind, wo die Eltern nie zu Hause sind. Das war bei mir so ähnlich. Ich habe mich jetzt nicht alleingelassen gefühlt oder so, aber es war dann so, dass ich dann gesagt habe, okay, da gibt es ja wohl Rap, mit dem ich mich identifizieren kann.
Aber das war jetzt nicht so eine Musik, die du jetzt so gefühlt hast, um zu sagen, ja, Hip-Hop und Graffiti, das hat für mich so, das ist für mich so eins. So, das kam, war das eher so eine Begleitmusik?
Die Musik war für mich eine Begleiterscheinung, weil einfach mein Fokus auf Graffiti war. Mhm. Ja, für jemand, der rappt, für den wäre so Graffiti oder cooler Style auf dem Plattencover dann die Begleiterscheinung gewesen zu seinem Rap. Das ist, wo man den eigenen Fokus hat. Und was ich aber halt, es war schon, früher gab es ja bei Viva die Sendung Freestyle. Mhm. Und die haben ja als Spartensendung wirklich ehrlich die Disziplin des Hip-Hop verknüpft. Kann man ja nicht anders sagen.
Ja.
Gab es in Berlin auch so, aber wurde ein bisschen anders gelebt, muss ich sagen. Da gab es noch damals die Wochenendtickets, du wirst sie auch noch kennen. Wochenendticket, man zahlt.
Super wichtig.
Man zahlt, wie war das, 30 Mark oder 25 Mark und ja, kann 5 Freunde mitnehmen.
Genau.
Mit einem Bummelzug nach irgendwo hin.
Mhm.
Haben wir dann tatsächlich auch gemacht, so zum Battle of the Year. Wir sind nicht mal reingegangen. Also da ja, die Breaker angucken. Aber bei irgendeiner Jam war das dann genau, das war in Braunschweig. Da war eine Jam und wir sind hingefahren. Ich weiß nicht mal, warum ich da mitgefahren bin. Ich weiß auch nicht mehr genau, welches Jahr das war. Genau, mein Bruder war mir noch mit dabei. Und da steht Spex an der Tür und fragt uns, yo, alles cool, wo kommt der her und so, ja, cool, habt ihr einen Schlafplatz? Und ich als Berliner denke mir, what? Der Typ fragt, ob ich einen Schlafplatz habe? Wer ist denn der, was will denn der und so? Und merke so, also später dann so, der hat einfach nur aus Respekt und Nettigkeit gefragt, ob wir versorgt sind. So.
Ja.
Und das hat bei mir schon Eindruck hinterlassen. Ich war selten auf diesen Hip-Hop-Jams als Berliner, wo echt randaliert wurde. Also es wurde auch schon mal randaliert. So.
Ja.
Aber nicht so wie scheinbar Bücher drüber geschrieben wurden oder so, keine Ahnung. Da sind wohl in manchen Städten Sachen passiert. War ich nicht bei, keine Ahnung.
Also du warst dann doch recht aktiv und ja, jetzt, um vielleicht ein bisschen vorzuspulen, es gab ja dann einen ganz, ganz einschneidenden Moment. Ich weiß jetzt nicht, ob es für dich der einschneidende Moment war, aber glaube ich, für viele, die dann dich das erste Mal auf so einer großen Bühne wahrgenommen haben, kam dann ja 2003, glaube ich, die DVD Power of Style raus. Vielleicht für alle, die es jetzt nicht kennen, doch ein relativ, ich würde es als Pionierprojekt bezeichnen, eine mehrteilige DVD-Serie mit verschiedenen Künstlerporträts, die dann jeweils eben den Künstler in den Fokus gerückt haben. Und der Künstler hatte die Möglichkeit, durch Live-Sketching, Live-Painting, also man hat dann gesehen, wie der Künstler arbeitet, sich dann da auch dementsprechend darzustellen und auch seine Philosophie über Style halt zu präsentieren.
Ja.
Ich kann mich da sehr gut erinnern an den Teil von Poet zum Beispiel oder Angry und eben auch an deinen Style, beziehungsweise deinen Part in Power of Style, der mich damals sehr, sehr beeindruckt hat. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen. Also wie kam es überhaupt zu dieser Power of Style-Serie?
Also der Urheber von Power of Style und also der Vater von Power of Style ist ja Suke. Und der malte früher ganz viel am Mauerpark. Also wer den Mauerpark kennt, weiß, 200 Meter Mauer, immer Platz. Und an den Wochenenden haben sich da halt ziemlich viele getroffen, gemalt. Und der hat immer gemalt und ich aber auch. Ich war da sehr oft malen. Ja, ganz klar. Also wenn du irgendwie merkst, dass du im Geiste doch irgendwie die gleiche Absicht hast, dann findet man zueinander. Und so war das auch mit Suke. Mhm. Wir haben dann auch ein paar Mal miteinander gemalt. Und der hat dann gesagt, hey, hast du nicht Bock so? Ich würde dich gerne interviewen. So, ich mache da so eine Arbeit, ich würde dich gerne dafür interviewen und ich mache mein Diplom in irgendwas Gestalterischem, ich weiß es nicht mehr genau. Hat mich da interviewt, ich habe das so geredet, das war auch echt cool. So. Und dann war die Präsentation von seiner Diplomarbeit in einem Kino und ich komme zu spät, weil meine damalige Freundin irgendwie nichts, hat sich irgendwie verspätet, keine Ahnung, und wir kommen zu spät rein und ich komme rein und höre nur noch meine Stimme über so übelst Kinolautsprecher und denke mir, boah, Alter, ich fülle Hallen. Nein, aber
das ist jetzt aber nicht zwingend mit der DVD verbunden. Es war jetzt dann.
Es war, glaube ich, der Grundbaustein für die DVD.
Okay.
Vielleicht hatte er die Idee schon vorher, für das mit mehreren zu machen. Mhm. Aber auf jeden Fall hat er das weitergeführt und hat dann diese DVD gemacht. Und ich bin, muss ich sagen, sehr dankbar, da auch auf dem Schirm gewesen zu sein, dass der mich dafür ausgewählt hat. Weil es ist ja nicht nur so, dass ich da jetzt für seinen Film ihm da irgendwas gegeben habe. Nee, es ist auch so, dass ich mich erklären konnte, was darlegen konnte. Und das ist echt cool. Finde ich auch, also bin ich nach wie vor dankbar, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat und auch wie er es umgesetzt hat. In Berlin habe ich es jetzt nicht so mitbekommen, wie diese DVD ankam, aber scheinbar im Rest von Europa hatte die ziemlichen Impact. Weil irgendwann hat der Suke gesagt, du, ich leite dir die Mails jetzt einfach so weiter. Und dann hat er mir so ein paar Mails weitergeleitet von Leuten, die so, ey, kannst du das schauen? Kannst du mir mal die Adresse geben und so? Und Leute, die einfach nur geschrieben haben, so, boah, voll cool und so. Und ey, kannst du mir das mal erklären und so? Er hat mich sehr geehrt.
Ich glaube, dass diese DVD damals ja wahrscheinlich auch in eine Kerbe geschlagen hat, die völlig unbesetzt war. Wie gesagt, 2003, um sich das nochmal vor Augen zu führen, eine Zeit, wo das Internet zwar schon eine Rolle gespielt hat, aber es war ja trotzdem noch deutlich vor Social Media und vor allem auch vor diesem Moment, als eben nur das gesprühte Bild eine Rolle gespielt hat. Also heißen, wenn du jetzt mal ein Graffiti-Magazin als Beispiel nimmst, da war das gesprühte Bild halt einfach das Medium. Aber es war wenig Story außenrum sichtbar. Ja. Und auch die Person war aus guten Gründen wahrscheinlich auch oftmals nicht sichtbar. Und plötzlich kommt da eine DVD auf den Markt und da werden die Künstler halt ins rechte Licht gerückt quasi und tatsächlich auch mit den echten Stimmen, also man hat nicht mal Stimmverzerrer benutzt, man konnte ja auch zuordnen, wer ist das, also wenn man die Person da gekannt hat, dann konnte man es wahrscheinlich auch sehr gut zuordnen und ja, auch so Live-Actions, die man einfach wirklich mal fast schon meditativ nachvollziehen konnte. Insofern war das jetzt für mich persönlich ein ziemlich einschneidendes Erlebnis, diese DVD das erste Mal zu sehen. Mhm. Und ich kann jetzt nur für meine Heimatstadt oder für die Region sprechen, Nürnberg, da hat das auf jeden Fall einen riesen Einfluss gehabt auf die damalige Graffiti-Szene. Und ein guter Freund von mir, der kann teilweise die Teile mitsprechen. Also der hat diese sozusagen Aussagen von Poet und Angry, der kann der quasi mitzitieren, weil er das so oft gesehen hat und er einfach seine gesamte Style-Philosophie da entnommen hat. Also ich glaube, das ist vielleicht den einen oder anderen gar nicht bewusst, was er für den Impact hatte auf eine junge nachfolgende Graffiti-Szene hatte in Deutschland. Wie war das für dich? Hast du dann einfach also dieses Feedback, konntest du das dann zuordnen? Hatte das für dich auch wirklich, sag ich mal, Auswirkungen, dass du dann auch Aufträge malen konntest oder dass du zu Jams eingeladen wurdest? War das dann wirklich greifbar oder eher diffus?
Es gab eher Anfragen von Magazinen. Hey, hast du mal was gemalt? Wir würden es gerne als Erste bringen oder Interview machen, Backspin oder so. Mhm. Was mich aber eigentlich mehr berührt hat, sind, dass mir Leute persönlich, die haben sich ja hingesetzt und geschrieben. Nicht so wie heute. Mhm. Heute bekomme ich über Instagram Nachrichten so, yo, kannst du mein Blackbook malen? Ich denke, bin ja jetzt hier nicht beim Graffiti-Tinder. Entschuldigung, ich habe gerade keine Zeit. So, wenn mich einer nett fragt, dann kann ich auch nett absagen oder nett zusagen. Aber wenn einer so, yo, machst du? So, finde ich das ein bisschen, da fehlt mir Grenze. Also ganz ehrlich.
Kannst du meinen Namen und den meiner Freundin taggen?
Ja, genau. Und da denke ich mir, steckt Arbeit drin? Da steckt Entwicklung drin? Ja. So. Und das ist heute anders. Und es war damals noch nicht so. Und zumal jetzt auch Power of Style meiner Meinung nach Style behandelt hat. Und das habe ich schon immer gefeiert. Es gab zum Beispiel in diesem Spray City Buch, das Odem mal so ein bisschen beschrieben hat, wie kann man mit Style umgehen? Was passiert eigentlich, wenn ein Pfeil zu groß ist? Das knickt um. So, da so ein Bewusstsein zu schaffen. Ich weiß gar nicht, ob Odem jetzt der Erste war damals, der es so dezidiert niedergeschrieben hat. Vor ihm haben auf jeden Fall andere gemalt, so, das ist klar. Ich fand aber die Auseinandersetzung mit der Linie und dieser Purheit der Form sehr interessant. Und hat Power of Style nochmal, das hat Power of Style nochmal mehr behandelt. Da ging es nicht um Farben und dieses Ganze, was auch teilweise kaschiert, sondern es ging um das Pure im Buchstaben. Und das fand ich gut rausgegriffen.
Um kurz mal auf deine Style-Entwicklung einzugehen, also du hattest ja natürlich einen Prozess, um zu dem Shore zu kommen, der du bist und für den du ja auch stehst, für diesen Style. Gab es da irgendwie Einflüsse oder, sag ich mal, Crew-Kollegen, irgendwelche Leute, wo du sagst, die haben mich schon auch dahin gepusht, dass ich jetzt so male, wie ich mal.
Gepusht klingt immer so ein bisschen so gewaltmäßig oder so, aber also ein jahrelanger Begleiter und Freund ist Kide. So, wir haben uns stylmäßig immer ausgetauscht so und manchmal zeigt er mir immer noch Linien von sich, wo ich denke so, bam, bist du auf die Idee gekommen?
Der
so.
Hat ja auch einen Part in deinem Power of Style
der
Segment.
Hat, der ist da mit drin. Der dreht manchmal Sachen einfach so um, aber bleibt in diesem New York-basierten Berlin-Style. Und das finde ich richtig cool. Aber entwickelt ihn neu. Und das finde ich richtig cool. Wer mich auch beeinflusst hat, ist Vapor mit sehr flächigen Arbeiten, der teilweise auch keine Outlines gemacht hat. Aber die Buchstaben hatten ihren Charakter. Fand ich auch irre. Also hat mich auch erstmal so, aber
der hat ja früher, also ich glaube, kommt er nicht aus Aachen ursprünglich? Ja. Er hat ja seinen Style ja auch ziemlich entwickelt, so wenn man mal die 90er-Jahre-Sachen anschaut und jetzt heute ist er super grafisch, was er jetzt mittlerweile macht.
Ja.
Gab es da noch andere Akteure, wo du sagst, die haben so, ja, ich will jetzt nicht sagen, die haben so deinen Style beeinflusst, weil das klingt immer so ein bisschen, als ob du dann da vielleicht abgemalt hast, was du bestimmt nicht hast, aber die haben dir so ein paar Ideen mit auf den Weg gegeben.
Na, das war dann ganz klar York zum Beispiel, wo einfach dieser Spirit im Buchstaben und aber auch die Herkunft von dem Graffiti-Buchstaben, wie wir ihn machen, was ich habe mit einfühlen lassen. Ich habe viel mit Switch damals in jungen Jahren gezeichnet so und der hat auch einen ganz eigenen Style. Gibt es nicht noch mal in Berlin. Ich habe meinen Freund Jazz so unheimlich künstlerisch begabt, der stimuliert dann auf eine ganz andere Art und Weise. So, es muss ja auch gar nicht immer jetzt sein, so dass man sich buchstabenmäßig so Impulse gibt, sondern das kann ja auch auf anderen Ebenen sein und dann irgendwie trotzdem in den Graffiti-Style einfließen oder in den Buchstaben im Endeffekt.
Gab es dann noch so Einflüsse, wo du sagst, Menschen, die dich extrem geprägt haben, was deine Style-Entwicklung angeht?
Also wer mich extrem geprägt, weiß ich jetzt gar nicht, aber wer mich extrem beeindruckt hat und immer noch beeindruckt ist More, der kann dir in einer Geschwindigkeit ein Piece dahin malen, was so ehrlich ist und so viel Ausdruck hat. Das ist irre krass und vor allen Dingen seine Charakter. Dem kann ich sagen, mal mir eine Öko-Frau mit einem Strickpulli, wo die linke Schulter da eine Masche gelöst ist und die hat eine lila Brille, macht der. Und dann sagt er irgendwie noch, ja, aber die sollte einen Bleistift in der Haare haben, die sie oben halten hat. So kreative Sachen. haut mich jedes Mal weg.
Sprichst gerade Charakter an. Hm. War das Thema für dich jemals präsent? Also hast du dich mal an Charaktern probiert? Oder war das für dich so, nee?
Na, ich habe in der Anfangszeit, wo man vieles probiert, auch Charakter mich da ausprobiert. Ich habe es nie so ausgereizt. Ich habe auch Charakter gemalt mal. Ich meine, ich kann es auch, ohne dass die blöd aussehen. Aber es hat mich nie so gereizt. Und dann ist es jetzt so, dann siehst du Mr. Ice oder Moore, die dir da Charakter aus dem Off so einfach hinzaubern. Das ist irre.
Cool. Letzte Frage, vielleicht jetzt auch, um nochmal das aufzugreifen, was du heute machst. Wir haben jetzt gerade eine Zeitspanne quasi gespannt, von 1986 war es, wo du dich dann...
Die ersten Kringel, ja.
Die ersten Kringel über die Mid-90er, wo es dann richtig losging, du hast dann auch viel gemacht, wo du es dann auch wahrgenommen hast, auch die Möglichkeit gehabt, dann medial dich zu präsentieren. Aktuell ist es für dich wahrscheinlich... Hobby, oder? Also es ist jetzt nichts, was du als Beruf wahrnimmst, aber du hast, glaube ich, schon Bock, immer noch was zu machen oder halt irgendwie auch geile Bilder zu malen. Gibt es aktuell Projekte, wo du sagst, findest du spannend oder da würdest du gern mehr machen? Also was ist so eine Perspektive für dich?
Eine Perspektive für mich ist jetzt erstmal, dass ich ja längere Zeit nicht mehr so intensiv Graffiti-Writing gemacht habe und dass ich es echt gerade für mich wiederentdecke in einer ganz neuen Form. Also wo ich mich vorher noch vor ein paar Jahren auch sehr untergeordnet habe an der Wand und alles so ein bisschen reglementiert habe, Widerspruch zu Graffiti im Prinzip, sage ich mir heute so, ey, jeder macht, wie er denkt und wir verknüpfen das am Ende zusammen und es wird gut aussehen. Wenn jeder hinter seinem Werk steht, so, dann wird es gut aussehen, ganz einfach so. Wir müssen ja jetzt hier nicht alle orangenes Fill-in und einen grünen Background machen. Und das ist jetzt gerade so mein Ding, dass ich selber da auf quasi eine Entdeckungsreise gehe und mal gucken, was noch so in mir steckt. Ich habe letztens eine Wand gemacht, letztes Wochenende, genau. Und ich hatte eine Million Ideen. Eine Million Ideen, die ich gerne gemacht hätte. Ich hätte am liebsten 5 Bilder parallel nebeneinander gemalt oder nacheinander, einfach um mich da auszutoben. Ich habe so wiederentdeckt, ich habe richtig Bock. Also das ist gerade so das Ding und es muss alles auch gar nicht so gezwungen sein. Also ich muss jetzt nicht auf einen Jam, weiß ich nicht, wohin eingeladen werden oder hinfliegen, wo ich eh nichts von der Stadt sehe, außer so eine Wand, in der Sonne stehe und eigentlich alles echt stressig ist und ich halt coole Leute kennenlerne, immer. Aber sonst ist es für mich jetzt einfach erstmal zum Graffiti wiederfinden, dabei bleiben, mein Ding da machen und ja.
Ich meine, es ist ja eine schöne Sache, dass du ja da nicht alleine bist. Ich glaube, es gibt ja viele aus der Generation, die jetzt die Liebe wiederentdecken und mit einem sehr erwachsenen Fokus an die Kunst rangehen. Und das macht es wahrscheinlich um Längen leichter im Vergleich zu dieser doch sehr, ja, nennen wir es mal, rebellischen,
total, ja,
jugendlichen Herangehensweise, die man vielleicht mit 15, 16 hat, wo man sich nicht grün ist. So, jetzt ist es halt entspannt und jeder hat so sein Claim.
Ja.
Shaw, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ich hoffe, dass wir irgendwann dazu kommen, mein gemeinsames Männchen zu malen.
Ja.
Hatten wir noch nicht die Gelegenheit. Ich würde mich total freuen.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude bei den nächsten Projekten und bis bald. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Bis bald.
Yo, das war das Interview von Shaw One, geführt von Kid Crow. Ich hatte auf jeden Fall Kopfkino. Das war ja einmal eine Reise durch die Berliner Graffiti-Geschichte der Jahrzehnte. Aber du hast ja nicht nur das Interview geführt, sondern auch noch so ein paar Antworten rausgekitzelt für unsere Rubrik One-Liner. Vielleicht magst du den Leuten noch mal kurz erklären, was bei der Rubrik abgeht.
Ja, im Prinzip glaube ich, dass es für viele spannend ist, mal zu hören, wie Graffiti-Pioniere auch mal spontan auf Fragen reagieren müssen.
Ja, hören wir mal rein, was Show One da so rausgehauen hat. One-Liner. Dann fangen wir mal an. Wir haben einen kleinen Sixpack an bunten Fragen dabei. Vielleicht nochmal kurz zum Verständnis für alle da draußen. Ich war beim Interview natürlich nicht mit dabei. Das hat der Crow in Berlin vor Ort recorded. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch lange rumquatsch, hier, ich lese einfach mal die Fragen vor und wir gucken, was Show One dazu gesagt hat. Welcher Ort auf der Welt inspiriert dich am meisten?
Der Dachgarten meiner Eltern, den wir leider nicht mehr haben. Warte mal. Das war jetzt wahrscheinlich die ehrlichste Antwort.
Ja, ist doch geil. Perfekt.
weil ich da halt früher gemalt habe.
Buchstaben brauchen vor allem
Charakter.
Wenn Graffiti ein Gericht, also ein Essen, wäre, dann wäre es?
Das ist die beste Frage, die ich seit langem gehört habe. Spaghetti aglio olio.
Und wenn Graffiti Spaghetti aglio olio sind, dann wäre Street Art?
Ich glaube, Street Art wäre ein veganer Fleischsalat.
Wenn nicht Berlin, dann?
Paris, London, New York, Barcelona.
Wäre auf meiner Liste auch.
Eine letzte haben wir noch. Wenn ich morgen Millionär wäre, würde ich als erstes
mir im verdammten Berlin eine Wohnung kaufen. Die Dinger sind arschteuer.
Yo, das waren die One-Liner. Gute Nummer, fand ich. Ein paar sehr schöne Antworten waren da dabei. Das ist eine lustige Rubrik. Auch ihr da draußen, gebt uns gerne mal ein Feedback, wie ihr das fandet. Wenn ihr lustige Ideen habt, die ihr gerne mal als Fragen hören wolltet, schickt uns die. Wir freuen uns über Feedback. Außer ihr findet uns wack, dann natürlich nicht.
Du, ganz ehrlich, KG, ich glaube, das wird so eine 50-50-Nummer. Für die eine Hälfte ist es total fun und die werden es feiern. Also, und die andere Hälfte ist pure Folter. Pure Folter.
Die andere Hälfte ist dann immer jetzt schon raus. Aber gut, dann haben sie ja wenigstens die erste Stunde mitgenommen. Aber jetzt lass doch mal hier nochmal auf das Interview zurückkommen. Also erstmal muss ich sagen, ich hatte, genau wie Show One, Freudentränen auf den Augen. Der hat so meine Style-Philosophie genau auf den Punkt gebracht. Ich glaube, er hat gesagt, es ist das Höchste, wenn jemand die Musik hört, wenn er mein Piece sieht. Ich fand, das ist so genau meine Philosophie von Buchstaben seit 20 Jahren. Die müssen tanzen. Das fand ich geil. Das fand ich, da habe ich mich sehr, sehr drin wiedererkannt. Ja.
Was halt richtig geil war, dass er jetzt A Tribe Called Quest genommen hat, so als Band, die ihm so auch wichtig ist. Ich habe es wirklich auch damit in Verbindung gebracht. Also ich fand so ein,
auf jeden Fall,
so einen schönen Golden Era Native Tongue Rap passt einfach.
Sein Style ist auch jetzt nicht Speed Metal oder Techno, sondern das ist ja auch so dieser Boom Bap Boogie. Den tanzen die auf jeden Fall.
Ich glaube, das sieht man auch an seiner Playlist, wenn ich ehrlich bin.
Auf die kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ich würde gerne nochmal auf dieses Power of Style Ding zurückkommen, denn das war ja wie für mich, wie für ganz viele andere, so eine DVD, die einen wahnsinnig geprägt hat. Ich musste auch schmunzeln, als du erzählt hast von deinem Kollegen, der so jeden Part mitsprechen kann. Ich weiß auch, wen du meinst. Mir geht's da ganz ähnlich. Ich glaube, ich könnte bis heute noch halb mitsprechen. Also, ich mal nicht ab. Ich mal auch nicht von Bildern in meinem Kopf ab. Ich mal nur das, was ich will. Da dachte ich mir, yo, genau, darum geht's bei Graffiti. Darum geht's so. Ich möchte das malen, was ich will. Ich möchte mir da nicht reinquatschen lassen.
Ja, Power of Style, was du gerade noch ansprichst, eben so eine Doppel-DVD. Ich glaube auch wirklich, dass viele aus der jüngeren Generation diese DVD nicht kennen. Für
schockierend finde ich das.
man kann etliche Teile auf YouTube ja auch kostenlos quasi sehen, zwar in nicht wirklich guter Qualität, aber es ist immer noch verfügbar.
Ja.
Wir werden uns den Link auch definitiv in den Blogbeitrag packen.
Ich sag auch ganz ehrlich, ich gehe später, wenn wir hier durch sind, in den Keller, kram meinen DVD-Player raus und guck mir das Ding mal wieder an. Ich glaube, ich habe die auch ein paar Jahre nicht geguckt. Aber auch diese Beats haben mich so getriggert. Das war so ein Full-Flavor-Package, das da geliefert wurde irgendwie.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass diese Power of Style DVD für viele aus dieser früh 2000er Generation ein bisschen so ein Style Wars Ersatz war.
Auf jeden Fall. Du hast die eingelegt damals, wenn irgendwie Leute da waren und 10 Minuten später hat jeder gesketcht. So. Und wir haben 5 Stunden die Wohnung nicht mehr verlassen. Irgendwann nachts um 3 dann, aber ja.
Umso erstaunlicher, dass es ein Studienprojekt war, eine Abschlussarbeit, die, glaub ich, völlig ungeplant dann erstmal losging und dann wurde da so ein Erfolg draus. Gut, über die Verkaufszahlen weiß man jetzt nichts, aber ich glaube, jetzt rein von der kulturellen Verbreitung war diese DVD groundbreaking. Insofern auch Pionierarbeit, weil es gab zumindest meines Wissens nach keine so künstlerbasierten Porträts, die den Künstler auch nicht verzerrt, verfremdet oder sonst irgendwas haben, sondern man wusste ganz genau, wer das ist und
ja.
Ja, es hat so ein bisschen Social Media vorweggegriffen.
Definitiv. Guckt euch das an, da kann man richtig was lernen. Ansonsten gab es irgendwas, was dich überrascht, gecatcht, getriggert hat bei dem Interview, wo du sagst, wow?
Es waren so viele Momente dabei, die ich richtig stark fand in dem Interview. Aber zwei Sachen, die ich nochmal rauspicken würde, ist einmal der Workshop mit Inka und York.
Yo.
Also wie geil ist das bitte?
Wäre ich der Erste gewesen, der da gestanden wäre, einen Workshop bei Inka. Krass.
Und
York, auch York. Crazy.
Vor allem halt, klar, dieses Fazit, was Shaw dann ja auch zieht, dass er sagt, plötzlich hat alles Sinn ergeben. Da kommen plötzlich so Facetten zusammen, Aspekte, und dann bekommt das Ganze irgendwie einen roten Faden. Diese Erfahrung sammle ich ja auch in meinen Workshops, wenn ich quasi Kids dann irgendwie so ranführe an das Thema. Und ja. Bei mir läuft das ja auch viel über Storytelling und eben über Kultur und Geschichte. Und
du bist halt auch der richtige Mann für. Das fand ich auch in dem Interview, das muss ich jetzt hier an der Stelle auch mal kurz sagen, wirklich beeindruckend. Du bist auch einfach so ein wandelndes Hip-Hop-Archiv, Digga. Ich habe auch die Advanced Chemistry-Platte im Schrank, weißt du, aber ich könnte nicht sagen, dass da im Intro Spiegel TV gesampelt wurde und du weißt das alles so und weißt irgendwie auch das hinterletzte Graffiti-Mag, das eine 500er Auflage hatte, hast du wahrscheinlich irgendwo im Schrank stehen. Das,
also so ein paar habe ich sicherlich im Schrank stehen. Ja. Ich bin jetzt sicherlich kein Archiv, aber so ein kleiner Nerd steckt schon in mir. Insofern, ja, also ich glaube, ich kann da so ein bisschen erzählen und berichten. Ich wäre manchmal gern auch klar dabei gewesen. Ich glaube, ja. Wir waren halt ein paar Jahre zu spät dabei, muss man auch ehrlich sagen.
Ja, dazu kam noch die geografische Komponente, dass wir natürlich so ein bisschen ab vom Schuss angefangen haben von den großen Städten. Aber ja.
Ansbach ist halt mal nicht Kreuzberg.
Ja, aber hey, aus dem kleinen Kaff in Franken, wir beide, 25 Jahre später, still standing, still painting, finde ich schon schön. Und wunderschön, dass wir jetzt wieder hier zusammenkommen, um diesen Graffiti-Podcast zusammen zu machen.
Ja, ey, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Was sagst du übrigens zu dieser Kakao-Nummer, die er dann nochmal mit aufnimmt? Also so übersetzt, da kommt plötzlich jemand, der sorgt dafür, dass man eine neue Arbeitsethik bekommt und plötzlich geht's ab.
Habe ich zu 100% gefühlt. Ich glaube, das ist wieder so ein Zitat, das wird mir jetzt die nächsten 10 Jahre im Kopf bleiben, dass ich vielleicht auch mal besoffen irgendwo an der Wand zitieren werde beim Malen mit den Atzen, wie damals diese Power of Style DVD, dieses stehst du früh auf, kannst du mehr machen, weil ich das den Leuten auch immer predige. Lass mal nicht um 12 an der Hall treffen und eine riesen fette Mural-Wand malen, sondern lass mal bitte um 9 treffen, damit um 10 die Wand gestrichen ist, denn nur so kannst du halt mehr schaffen, da hat er völlig recht.
Auf der anderen Seite auch, dass man, wenn man so eine gewisse Vision hat und eine Perspektive mitbringt, wo man hin möchte, klar hast du dann unterm Strich auch mehr Erfolg. Also ich erinnere mich an diese Jahre da zwischen 2000, 2005.
Ja, ja.
Ich bin da nicht auf die Idee gekommen, Bilder groß einzuschicken oder Bilder zurückzuhalten oder da irgendwie mehr einen Plan zu machen. Klar, aber dann kommst du halt nicht vor. Also du musst schon auch ein gewisses Ziel verfolgen. Ich glaube, heutzutage ist das völlig normal für die meisten, die jetzt anfangen.
Absolut.
Die haben einen Insta-Account, die haben einen Facebook-Account.
Da ist auch die Hemmschwelle mit seinem eigenen Zeug, auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht so versiert und durchdacht und gut gemacht ist, da an die Öffentlichkeit zu gehen, die ist ja viel geringer. Ich weiß noch, ich hätte mich in Grund und Boden geschämt früher an der Hall, wenn ich irgendwelche Kings gesehen habe, denen irgendwie auch nur meinen Sketch zu zeigen. Weil ich dachte, Junge, die zerreißen den noch in der Luft. Also ich muss erstmal noch ein paar Jahre mich zu Hause hinsetzen, bevor ich da irgendwem irgendwas zeigen kann. Ich wäre auch in den ersten Jahren nie auf die Idee gekommen, irgendwo Max hinzuschicken.
Man kann ja das Fazit ziehen, dass jede Zeit so ihre eigenen Regeln und Gesetze mitbringt und klar, man muss sich da ein Stück weit ja immer anpassen und die sich halt nicht anpassen, die werden früher oder später eben von der Bildfläche wahrscheinlich verschwinden, muss man halt ja auch blöderweise so anerkennen.
Absolut.
Ansonsten, was ich noch hatte im Interview, was ich noch gerne herausstellen würde, dass diese Phasen der persönlichen Entwicklung ja auch eine Rolle spielen soll, heißen, ja, am Anfang bist du halt irgendwie so jugendlich naiv, gibst Vollgas, hast auch die Zeit dafür.
Mhm.
Ja, du bist da total versiert und am Ball und machst und irgendwann, ja, kommst du in eine andere Lebensphase, da ist es dann vielleicht nicht mehr ganz so wichtig oder du musst dich auf andere Dinge fokussieren. Umso cooler, dass er jetzt wieder da ist. Also er hat jetzt seit ein paar Jahren ja eben wieder Bock drauf, mehr zu machen und ich finde es total cool, dass diese Generation wieder sichtbar wird und da
voll
auch pusht und macht und auch andere Leute wieder inspirieren kann.
Ich merke das auch viel in meinem Umfeld. Ich habe auch ganz viele Leute, die seit 20, 25 Jahren Graffiti malen und in den letzten Jahren kaum noch und jetzt so in ihren End-Late-30ern irgendwie nochmal so einen Rappel kriegen und auf einmal wieder rausgehen und Güter malen und leihen oder auch nur Hallbilder, whatever, aber so wieder diese Liebe fürs Graffiti so zurückentdecken.
Ist eine schöne Sache, weil eben diese Testosteron-geschwängerten,
genau,
Beef-Sachen irgendwie so ein bisschen wegfallen.
Absolut, man ist halt gesetzter, man geht ganz anders ran an die Sachen, man ist so ein bisschen abgeklärter und vielleicht auch fokussierter, weil man sich auch die Scheiße nicht gibt, wenn man nicht irgendwas zurückkriegt. Also man macht das nicht mehr aus so einer Überschusshandlung als Jugendlicher, sondern wenn man sowas mit Ende 30 nochmal macht, dann überlegt man sich das auch gründlich. Na, da hängt ja natürlich schon ein bisschen mehr dran als mit 16.
Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er der letzte Gast sein wird, der uns solche geilen Geschichten erzählen wird.
Nein, das glaube ich auch nicht. Sehr schön fand ich auch wirklich, muss ich sagen, diesen ganzen Teil über Musik, dass man gemerkt hat, wie sehr Rap-Musik ihn begleitet hat und inspiriert hat. Da komme ich auch direkt schon auf unseren nächsten Punkt zu sprechen, nämlich die Playlist. Für alle, die es noch nicht wissen da draußen, es wird zu jedem Walls Don't Lie Podcast eine Playlist geben, die der Künstler bestückt hat. Songs, die ihn in seinem künstlerischen Schaffen, seinem Werdegang begleitet haben. Ich finde das eine tolle Möglichkeit, so einen Künstler noch mal ein bisschen näher kennenzulernen, denn Musik sagt ja auch immer viel aus über Leute. Und Shaw war auch in dieser Hinsicht, muss ich sagen, ein super dankbarer Interviewgast, denn er hat mir so die komplette Arbeit für unsere Playlist abgenommen, da er uns für fast jedes Jahr seines Schaffens einen eigenen Song geschickt hat. Von 1990 geht das los bis 2019. Ihr könnt das alles nachhören, gibt es auf unserem Blog als Spotify- und YouTube-Playlist, wenn ihr später auch Bock habt, ein bisschen zu sketchen.
Es ist so, so eine geile Sketch-Playlist. Leck mich am Arsch.
A Tribe Called Quest hat er reingepackt. Crooklyn Dodgers, Public Enemy, Main Source ist dabei und
Dead Press.
Ich wollte es gerade sagen, für mich ganz besonders toll. Dead Press, an dieser Stelle Shoutout an Stickman und M1. Übrigens beides auch richtige Graffiti-Konnoisseure und Liebhaber. Das wissen viele nicht. Ich hatte ja die Ehre, schon musikalisch mit ihnen arbeiten zu dürfen. Und wir waren dann unterwegs in ein paar Städten und unter anderem eben auch in Berlin. Und da wussten die schon, dass ich auch male, dass ich nicht nur Musik mache natürlich. Und es war super interessant, weil die relativ informiert schon waren. Also die waren schon, yo, Poet ist Berlin Graffiti King und so. Und ich bin natürlich kein Berliner, aber ich habe denen schon so ein paar Spots gezeigt und die waren total geflasht. Und die waren so von diesem Berlin Graffiti Flavor, fanden die richtig geil. Und wie gesagt, waren auch schon, kannten auch echt einige Namen und so, was mich dann bei so Ami-Rappern dann...
Für also Ami-Acts ist das absolut nicht gesetzt, dass sie sich mit europäischen Graffiti auseinandersetzen.
Absolut, da habe ich ganz andere Sachen schon erlebt. Aber die Typen sind wirklich real Hip-Hop und einfach gute Jungs. Deswegen an der Stelle, Shoutout. Sie werden unseren kleinen deutschsprachigen Podcast wahrscheinlich nicht hören, aber falls doch, freuen sie sich. Yo. So, ich glaube, das war's auch. Wir sind eigentlich am Ende. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde auf jeden Fall zwei Sachen machen, wenn das Ding vorbei ist. Ich werde die Playlist anschmeißen, mal wieder Tribe Called Quest pumpen und versuchen, ein W zu sketchen. Denn als ich euren Talk über die Buchstaben gehört habe, musste ich mir eingestehen, dass W immer so ein bisschen mein Angstgegner ist bei den Buchstaben. Ich versuche, den immer zu umgehen. Aber man muss ja auch seinen inneren Schweinehund besiegen und seine Comfortzone auch mal verlassen.
Ja, wie mein Kollege Fokus immer sagt, das F ist eine Bitch, aber ich sag, das W ist die Main Bitch.
Ich hatte ja auch, als wir angefangen haben, du kannst dich vielleicht noch erinnern und du von Murs auf deinen bis heute aktuellen Namen Kid Crow umgeswitcht bist, hatte ich ja auch ganz kurz den Namen Hawk und ich war völlig überfordert mit dieser Buchstabenkombi und habe diesen Namen auch ganz schnell wieder abgelegt. Ich dachte, macht ja Sinn, wir sind alle komische Vögel, Crow, Hawk, Raven, damals noch am Start, Shoutout an der Stelle auch. Aber ich habe es so verflucht, ich habe den Namen ganz schnell wieder abgelegt.
Verständlich.
Totale typografische Überforderung damals noch in meinen rudimentären Anfangszeiten.
Absolut verständlich. Ja, cool. Für alle da draußen, die noch Bock haben, sich ein paar Infos zu Short zu saugen, ihr könnt auch gerne auf unseren Blog. Und da findet ihr dann in der Linkliste alle Profile und macht euch dann mal ein Bild von dem guten Mann.
Genau. Außerdem gibt es auf unserem Blog auch ein bisschen mehr zu sehen. Shaw hat uns nämlich noch ein paar Bilder bereitgestellt. Wenn ihr also Bock habt, direkt das volle Programm abzugreifen, ein paar Bilder von dem guten Mann zu sehen, seine wunderschöne Playlist mal durchzuhören und auch mal ein bisschen darauf zu sketchen, geht auf unseren Blog www.wdl.rocks, R-O-C-K-S, muss man Writern eigentlich nicht buchstabieren, ich habe es trotzdem mal kurz gemacht. Und da findet ihr alle Infos. Und ja,
fett.
Das war's. Erste richtige Folge mit einem Interviewgast. Ich fand's mega geil. Ich freue mich auf ein bisschen Feedback da draußen. Nächste Folge geht's weiter. Da haben wir den guten Stereo Heat zu Gast. Character King natürlich, oberste Character Liga, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und auch ein Crew-Kollege von dir.
Ja, genau, also ohne da viel vorwegzugreifen, schon ein gutes Gegenprogramm zu Shaw, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Leben zwar in derselben Stadt, aber ganz andere Biografie. Also super spannend, hört auf jeden Fall auch da rein.
Genau, das war's von uns. Leute, bleibt sauber.
Peace.
Girls Don't Lie.